NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Und das sind an diesem Samstag die Themen. FDP-Parteitag in Berlin. Parteichef Lindner geht in die Offensive. 750 Millionen weniger. Arbeitsministerin Nahles will die Mittel für die Jobcenter kürzen. Todesurteil. Ägyptens Ex-Präsident Morsi soll hingerichtet werden. Und schweres Zugunglück. Im westfälischen Ibbenbüren ist eine Regionalbahn mit einem Gülletransporter zusammengestoßen. Zwei Menschen starben. Das und mehr jetzt hier. Hier im Echo des Tages. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Anna Osius. Ja, 20 Monate ist es jetzt her, dass man ernsthaft zweifeln musste, ob die FDP überhaupt noch weiter Bestand hat. Mit katastrophalen Ergebnissen aus dem Bundestag geflogen, vorher und danach auch noch aus so manchem Landtag. Die Liberalen waren buchstäblich am Boden. Wer heute der Rede von Parteichef Christian Lindner beim Bundesparteitag in Berlin gelauscht hat, der konnte davon allerdings so gar nichts mehr spüren. Die FDP hat in Hamburg und Bremen wieder Wahlerfolge verzeichnet. Lindner gab sich kämpferisch und hat sich die, Zitat, Tatenlosigkeit der Großen Koalition vorgeknüpft. Christina Nagel.
Der eigene Aufbruch geglückt, die Stimmung optimistisch. Aus Sicht der FDP genau der richtige Zeitpunkt, positive Energien freizusetzen. Und zwar im ganzen Land. Deutschland, betonte Parteichef Christian Lindner in seiner knapp einstündigen programmatischen Rede, brauche dringend Reformen. Und zwar nicht nur beim Steuersystem, der Rente oder der Bildung.
Die wichtigste und erste Reform, die wir unserem Land aber empfehlen, ist eine Reform der Mentalität.
Eine breite Phalanx aus Kulturpessimisten, Globalisierungsgegnern und sogenannten Verbraucherschützern behindere zurzeit jeden Fortschritt. Überall German Angst, deutsche Angst.
Sie steht für eine Melange aus Sicherheitsdenken und Besitzstandswahrung, aus Bedenkenträgerei und Technikfurcht. Es ist dieses Gefühl, es geht uns gut, bloß nichts verändern.
Die Große Koalition befördere dieses Gefühl, die Politik des Stillstands eine Gefahr.
Die größten Fehler macht eine Regierung nicht während der Krise, sondern während des Booms, weil sie notwendige Anpassungen unterlässt. Und genau in dieser Situation befindet sich heute unser Land.
Die FDP, dass die Botschaft der Liberalen, habe anders als die anderen Parteien den Mut, den notwendigen Wandel anzugehen, Vorschläge zu machen, ohne das typisch deutsche Ja-Aber. Vor allem bei der Bildung wollen die Freien Demokraten neue Wege gehen, weg vom Bildungsföderalismus hin zu mehr Verantwortung für den Bund. Er soll vor allem Finanzierungs- und Koordinierungsaufgaben übernehmen. Die Liste der Forderungen ist lang. Sie reicht von einer Verbesserung der Qualität von Kindertagesstätten und Schulen über bessere Lehrerausbildung bis hin zu modernen Arbeitsmaterialien wie Tablets und Smartphones.
Weltbeste Bildung auf gegenwärtigem Stand der Technik ist teuer. Aber mittelmäßige Bildung kann sich unser Land erst recht nicht erlauben.
80.000 Jugendliche jährlich, rechnete Lindner vor, verließen die Schule ohne Abschluss und damit ohne Perspektive für die Zukunft. Dabei sei keiner von ihnen ohne Talent auf die Welt gekommen. Um Talente zu fördern, Innovationsfreude und Gründergeist zu stärken, braucht es aus Sicht der FDP wieder mehr Freiheiten und weniger Bürokratie.
Anderswo gehen die Gründer in die Garage, bei uns aufs Amt. Während man dort an neuen Ideen schraubt, da werden bei uns Formulare ausgefüllt.
Der Staat mische sich immer mehr ein, schreibe vor, wie jeder Einzelne zu leben habe.
Vom Lutscher bis zum Lohn, diese Regierung lenkt uns mit dem erhobenen Zeigefinger, als seien wir alle Kinder. Wir sehen's anders.
Die Zeit sei reif für mehr Selbstbestimmung, für Optimismus und positives Denken, dem sich die Liberalen auf diesem Parteitag verschrieben haben. Auch in eigener Sache. In der Hoffnung, dass er sie zum Ziel bringt, zu weiteren Erfolgen bei Landtagswahlen und 2017 zurück in den Bundestag.
FDP-Parteitag in Berlin, Christina Nagel berichtete. 750 Millionen Euro. Darauf sollen die Jobcenter offenbar künftig verzichten. So sehen jedenfalls die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles aus. Sie hat ein Programm aufgelegt, um den 43.000 Langzeitarbeitslosen bei uns im Land zu helfen. Nur dafür braucht sie Geld und nach Medienberichten soll das bei den Jobcentern eingespart werden. Nur dass damit dann eben auch Hartz-IV-Empfänger betroffen wären. Aus Berlin, Christoph Prössel.
Im vergangenen Herbst hatte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles angekündigt, neue Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit anzustoßen. Nun setzt die SPD-Politikerin ihr Versprechen um. In den kommenden 3 Jahren sollen insgesamt 750 Millionen Euro in Sonderprogramme fließen. Das teilte das Ministerium der grünen Bundestagsabgeordneten Brigitte Podtmann auf eine Anfrage hin mit. Die Grünen kritisieren die Pläne. Das Ministerium spare das Geld bei den Jobcentern ein, um es für die Sonderprogramme zu verwenden. Die Jobcenter könnten viel besser Maßnahmen planen. Die Einrichtungen hätten erst im März davon erfahren. Viele Jobcenter hätten längst die Planung für 2016 und 2017 vorgenommen, sagte Brigitte Podtmann. Einzelne Einrichtungen mussten laufende Ausschreibungen wieder zurücknehmen. Die Ministerin stürze die Jobcenter in Chaos, sagte Podtmann und kritisierte gleichzeitig die 2 Sonderprogramme des Ministeriums für rund 43.000 Langzeitarbeitslose.
Von diesem Sonderprogramm profitieren 2% aller Arbeitslosen. Das geht jetzt zu Lasten aller anderen Arbeitslosen. Der Handlungsspielraum ist extrem eingeschränkt und insbesondere längerfristige Programme, zum Beispiel die assistierte Ausbildung für Jugendliche, die wir ja alle wollen, die lässt sich so jedenfalls nicht langfristig finanzieren.
Aus Sicht der grünen Bundestagsabgeordneten ist die Umwidmung des Geldes vor allem für eine Sache gut.
Also dieses Sonderprogramm dient vor allen Dingen der Profilierung der Ministerin. Für die Langzeitarbeitslosen bringt das wenig.
Eine Sprecherin des Ministeriums verteidigte die Pläne. Das Gesamtbudget bleibe in dieser Wahlperiode bei rund 8 Milliarden Euro pro Jahr. Es gebe keine Kürzungen zulasten der Langzeitarbeitslosen. Als langzeitarbeitslos gilt in Deutschland, wer länger als 1 Jahr ohne Arbeit ist.
Arbeitsministerin Andrea Nahles plant offenbar rund 750 Millionen Euro bei den Jobcentern einzusparen. Christoph Prössel berichtete. Und noch ein SPD-Minister hat sich heute mit Plänen zu Wort gemeldet, und zwar der oberste SPD-Chef Sigmar Gabriel. Er hat sich in die Auseinandersetzung zwischen den Kommunen und den Kita-Mitarbeitern eingemischt. Seit einer Woche bereits streiken ja die Erzieherinnen und Erzieher. Sie fordern mehr Geld und mehr Anerkennung, und die Verhandlungen mit den Kommunen wirken ziemlich festgefahren. Und jetzt unterbreitet Wirtschaftsminister Gabriel einen Vorschlag.
Die Bevölkerung unterstütze den unbefristeten Streik der Kita-Erzieherinnen und deren Bezahlung sei eindeutig nicht angemessen, so der SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister laut Vorabbericht in der morgigen Bild am Sonntag. Praktischer Vorschlag Sigmar Gabriels: Der Bund nimmt den Kommunen komplett die Unterbringungskosten für Flüchtlinge ab. Das frei werdende Geld könne dann auch in die faire Bezahlung der Erzieherinnen gesteckt werden. Denn, so Gabriel, es dürfen nicht Erzieherinnen gegen Flüchtlinge ausgespielt werden. Das wäre sozialer Zündstoff und würde die Solidarität der Bevölkerung mit den Flüchtlingen gefährden. Ein weiterer Vorschlag des SPD-Chefs: Wie bereits in Hamburg und Rheinland-Pfalz sollten Kita-Gebühren bundesweit abgeschafft werden.
Gabriel mischt sich in den Kita-Streik ein. Erste Informationen waren das von Frank Eichmann. Ja, die Kitas waren ja bei weitem nicht die einzigen, die in den vergangenen Tagen bestreikt wurden. Man kann fast den Eindruck bekommen, Deutschland erlebt derzeit einen regelrechten Streikboom. Da war der Langzeitstreik der Lokführer, der den Bahnverkehr lahmgelegt hat. Die Erzieherinnen und Erzieher weigern sich, die lieben Kleinen zu betreuen. Und durch den Streik bei der Post kommt momentan so mancher Brief verspätet an. Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen am Ende dieser Streikwoche. Und das macht Henrik Burs in seinem Kommentar.
Ich habe neulich schlecht geschlafen und ein bisschen wirr geträumt. Lag vielleicht auch daran, dass ich nach Feierabend vom Funkhaus in die Kneipe gegangen bin und nachher ein paar Nachrichten durcheinander geworfen habe. Da war plötzlich ein riesiger Streik der Förster. Der größte Arbeitskampf in der Geschichte der deutschen Nutzwälder. Meine Güte, was war da los? Sondersendungen, Titelstories, alles über die Auswirkungen des Försterstreiks. Tagelang keine neuen Eichen gepflanzt, zumal auch noch die Politessen streiken wollten und die Gewerkschaft der historischen Archivare. Und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, was für ein Blödsinn, lass die doch alle streiken. Warum reden wir in der Realität so viel über die echten Streiks in unserem Land? Weil wir die wirklich spüren. Intercities kommen nicht, quengelnde Kinder daheim statt in der Kita, leere Briefkästen, das kann unseren Tag ganz schön durcheinander bringen. Streik ist gut, wenn er auffällt. Das ist lästig für Kunden und Nutzer und auch für die Eigentümer. Aber nur so erzeugen die Streikenden Druck. Das ist aber auch ein Problem für alle, die nicht besonders gut Aufmerksamkeit erregen können. Wenn die Förster und andere Unauffällige für ihre Rechte kämpfen wollen, brauchen auch sie ihr Podium. Es ist nicht gut, wenn nur der etwas bekommt, der laut rufen kann. Noch besser als ein auffallender Streik wäre ein ausfallender Streik, wenn es eine professionelle Verhandlungsführung gibt, bei der Gewerkschaft und bei den Arbeitgebern. In der Chemiebranche hat das jahrzehntelang geklappt. Auch andere Industriezweige einigen sich geräuschlos. Jede schnelle Einigung bedeutet mehr Zeit, um neuen Wohlstand zu erarbeiten, den man dann verteilen kann. Die Bundesarbeitsministerin verwendet gerade viel Energie auf ein Gesetz zur Tarifeinheit, mit dem sie kleineren Spezialgewerkschaften den Saft abdrehen will und das nach Meinung vieler Juristen wohl lange die Gerichte beschäftigen wird. Andrea Nahles könnte ihre Zeit sinnvoller nutzen. Wie wäre es mit einem Benchmark, einer Art Rangliste für gut geführte Tarifverhandlungen? Oder mit Schützenhilfe von Seiten der Regierung für die aktuellen Konflikte? Die Post ist noch teilweise, die Bahn sogar komplett in öffentlichem Besitz. Hier kann der Staat als Gesellschafter Druck machen und die Verhandlungen vorantreiben. Für höhere Kita-Löhne könnte mehr Geld vom Bund in die Kommunen fließen. Denn dass es mehr Kitas gibt, hat schließlich der Bundestag gewollt. Dann kann er auch zahlen. Und schließlich brauchen wir alle einen kleinen Rechenschieber im Kopf. Jede Forderung nach mehr Gehalt muss irgendwie gegenfinanziert werden. Wenn die gesamte Wirtschaft im Jahr um 1,5% wächst und wir noch ein bisschen Inflation und einen Nachholbedarf aus den Flautejahren zusammenzählen, kommen wir trotzdem auf ungefähr 3%. Wer als Arbeitnehmer oder als Gewerkschaft deutlich mehr beansprucht, muss das auch als zahlender Konsument oder Steuerbürger für andere investieren wollen. Auch das dürfen wir nach einer Streikwoche nicht vergessen.
Henrik Buhrs kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir gehen ins Ausland, und zwar nach Ägypten. Er war Präsident des Landes, und zwar demokratisch gewählt. Mohamed Morsi, ein Muslimbruder, der nach dem arabischen Frühling und dem Sturz vom langjährigen Diktator Mubarak an die Macht kam. Kurz darauf aber erlebte Kairo eine, wie es viele Ägypter heute nennen, zweite Revolution. Morsi wurde mit Unterstützung des Militärs gestürzt und sitzt seitdem im Gefängnis. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht. Ein Gericht hat ihn heute Morgen zusammen mit mehr als 100 weiteren Angeklagten zum Tode verurteilt.
20 Minuten lang hat der Richter in Kairo vor allem eins getan: Namen verlesen. Zusammen mit dem früheren Präsidenten Mohamed Morsi waren mehr als 100 weitere Männer angeklagt. Die meisten von ihnen wurden in Abwesenheit schuldig gesprochen. Wie Morsi müssen sie mit der Todesstrafe rechnen. Ihnen wird zur Last gelegt, dass sie während der Revolution 2011 aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Dabei seien ihnen bewaffnete Kämpfer der Hamas aus dem Gazastreifen zu Hilfe gekommen, sagt die ägyptische Staatsanwaltschaft. Die Hamas ist ein Ableger der Muslimbruderschaft, der Morsi nahesteht. Die heutige Entscheidung ist eine vorläufige. Der Richter kündigte an, alle Unterlagen dem Großmufti weiterzuleiten. Bei Todesurteilen ist es in Ägypten üblich, dass der Großmufti eine Empfehlung abgibt. Diese Empfehlung ist für das Gericht allerdings nicht bindend. Am 2. Juni will das Gericht erneut zusammenkommen und das Urteil verkünden. Wir sollten auf die Meinung des Muftis warten und auf die Gerichtsentscheidung am 2. Juni, sagt Morsis Anwalt Abdel Munaim Abdel Maksud. Werden die Angeklagten dann endgültig verurteilt, werden wir die nächsten rechtlichen Schritte einleiten und gegebenenfalls in Berufung gehen. Das gilt nicht für Ex-Präsident Morsi, denn er kennt diesen Prozess gar nicht an. Deshalb müssen wir zunächst mit ihm beraten, um gegen die Entscheidungen angehen zu können, die gegen ihn getroffen wurden. Morsi, der als erster Präsident Ägyptens frei gewählt worden war, und viele seiner Anhänger halten den Prozess für politisch motiviert. Ahmed Darak, der während Morsis Präsidentschaft Minister war, nannte den heutigen Tag den schwärzesten in der Geschichte Ägyptens. Die Rechte von Millionen Ägyptern, frei und ohne Angst zu leben und ihre Führer an den Wahlurnen wählen zu können, stünden mit diesem Richterspruch auf dem Spiel. Morsis Sohn äußerte sich im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Dieses Urteil haben wir erwartet, sowohl von der rechtlichen als auch von der politischen Seite. Es ist ein wertloses Urteil von einer Justiz, die von einer Militärmacht abhängig ist, die einen Putsch verübt hat. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte, den Prozess wieder aufzunehmen. Die Todesstrafe sei für die ägyptischen Behörden ein Werkzeug geworden, um die politische Opposition auszulöschen, heißt es in einer Stellungnahme der Menschenrechtler. In einem weiteren Fall, der heute ebenfalls verhandelt wurde, verhängte das Gericht gegen 16 hohe Funktionäre der in Ägypten inzwischen verbotenen Muslimbruderschaft wegen Spionage die Todesstrafe. Der Richter nannte Ex-Präsident Mursi in diesem Zusammenhang nicht. Gegen Mursi sind noch weitere Verfahren anhängig. Dabei geht es unter anderem um Geheimnisverrat und die Beleidigung von Richtern.
Der ägyptische Ex-Präsident Mursi wurde zum Tode verurteilt, Sabine Rossi berichtete. Und noch ein Todesurteil beschäftigt momentan die Weltnachrichten. In der vergangenen Nacht hat das Geschworenengericht in Boston in den USA die Höchststrafe für den Attentäter des Boston-Marathons verkündet. Der beim Anschlag gerade erst 19 Jahre alte Sanajew soll mit der Giftspritze hingerichtet werden. Er sei voll schuldfähig, urteilten die Geschworenen nach 14 Stunden Beratung. Aus den USA berichtet Martin Ganselmeier.
Als das Urteil bekannt wurde, blieb es still im Gerichtssaal von Boston. Kein Jubel bei den Angehörigen der Opfer, keine Proteste von Gegnern der Todesstrafe. Der soeben zum Tode durch die Giftspritze verurteilte Tschochar Tsarnaev nahm die Entscheidung teilnahmslos zur Kenntnis. Genugtuung dagegen außerhalb des Gerichtssaals beim Polizeidirektor von Boston. Für William Evans geht vom Todesurteil ein starkes Signal aus. Wir werden Terrorismus nicht tolerieren. Egal, ob man für oder gegen die Todesstrafe ist, die Botschaft ist klar. Sie können unseren Marathon und unsere Stadt nicht in die Luft sprengen. Dass der damals 19-jährige Tschochar unter dem Einfluss seines dominanten älteren Bruders Tamerlan stand und ohne ihn die schreckliche Tat nicht begangen hätte, dieses Argument der Verteidigung ließen die Geschworenen nicht gelten. Vor allem zwei Aspekte wurden dem Angeklagten zum Verhängnis. Auf einem Überwachungsvideo war zu sehen, dass er den Rucksack mit der Bombe bewusst hinter einer Gruppe von Kindern abstellte. Und während der gesamten Prozessdauer zeigte Tsarnaev weder Mitgefühl noch Reue. Unter den Angehörigen der Opfer waren die Reaktionen auf das Urteil gemischt. Karen Brassard, die noch immer unter den Folgen des Anschlags leidet, meinte, von heute an könne sie wieder atmen.
Once the verdict came in, it was like, okay.
Als das Urteil kam, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt können wir endlich unser Leben fortsetzen und dies hinter uns lassen.
Really feel like it's behind us.
Sydney Corcoran, die beim Anschlag fast verblutet wäre und deren Mutter beide Beine verlor, twitterte, jetzt wird er verschwinden und wir können nach vorne schauen, Gerechtigkeit oder in seinen Worten Auge um Auge. Und Feuerwehrmann Michael Ward, der nach den Anschlägen Dutzende Schwerverletzte versorgt hatte, sagte, das Urteil sei nichts zum Feiern, sondern eine Sache der Gerechtigkeit.
This is nothing to celebrate. This is a matter of justice.
Doch dann kommt bei dem Feuerwehrmann der ganze Zorn wieder hoch. Er wird in die Hölle kommen, dort, wo er hin wollte, nur schneller, als er gedacht hätte. Die Eltern des beim Anschlag getöteten jungen Martin Richard wollten sich nicht äußern. Sie hatten sich öffentlich gegen die Todesstrafe ausgesprochen, damit der Täter weggesperrt wird und schnell in Vergessenheit gerät. Stattdessen droht nun ein jahrelanges Berufungsverfahren. Das wird ein Jahrzehnt oder länger dauern, schätzt der Rechtsexperte Daniel Medwet im Sender CBS. Dieser Fall wird uns noch viele Jahre beschäftigen.
This is gonna last a decade or more. We're gonna be hearing about this case for many years to come.
Dagegen bezeichnete US-Justizministerin Loretta Lynch die Höchststrafe angesichts des schrecklichen Verbrechens als angemessen. Tsarnaev kommt nun in das Bundesgefängnis nach Terre Haute im Bundesstaat Indiana. Hier wurde 2001 auch der Oklahoma City-Bomber Timothy McVeigh mit der Giftspritze hingerichtet.
Der Attentäter des Boston-Marathons ist zum Tode verurteilt worden. Martin Ganselmeier berichtete aus den USA. Dramatische Szenen spielen sich derzeit in Südostasien ab. Genauer auf dem Meer vor den Küsten Thailands, Malaysias und Indonesiens. Tausende Bootsflüchtlinge treiben hilflos auf dem Wasser und müssten dringend gerettet werden. Aber die angrenzenden Staaten weigern sich, die Flüchtlinge aufzunehmen. Und noch ist keine Lösung in Sicht. Hilfsorganisationen schätzen, dass derzeit mindestens 6.000 Menschen hilflos auf dem Meer treiben. Die meisten Bootsflüchtlinge sind Rohingyas, Muslime, die im buddhistisch dominierten Myanmar verfolgt werden. Udo Schmidt berichtet.
Es sind noch tausende Bootsflüchtlinge, meist Rohingyas aus Myanmar, draußen auf dem Meer. In Schiffen, die niemand durch die Wellen navigiert, treiben sie auf der Andamanensee. Alle wissen das. Die, die helfen wollen, die Vereinten Nationen, die Internationale Organisation für Migration, lokale Gruppen. Und die, die die Schiffe aufhalten und abwehren, die Küstenwachen von Thailand und Malaysia vor allem. Thailand hat ein Schiff mit 300 verzweifelten Menschen wieder hinaus aufs Meer geschickt. Malaysia hat seine Seegrenzen zugemacht. Man wolle keine illegalen Flüchtlinge aufnehmen, heißt es aus dem Innenministerium in Kuala Lumpur. Indonesien dagegen hat eine Gruppe von 800 Rohingyas an Land gelassen. Wochenlang sind die Rohingyas bereits unterwegs. Sie kommen aus dem Westen Myanmars, nahe der Grenze zu Bangladesch. Von einem Schiff, das vor der thailändischen Insel Koh Lip betreibt, rufen die Flüchtlinge herunter, dass bereits 10 Menschen gestorben seien. Man habe sie über Bord geworfen. Es fehlt an allem. An Wasser, Lebensmitteln, an Platz auf dem Deck des Bootes. Der Arzt Mohammed Ibal Fauriza behandelt in Aceh die aufgenommenen Rohingyas. Die meisten Flüchtlinge sind ernsthaft dehydriert, sie stehen unter Schock, sie benötigen sofortige Hilfe. Die thailändische Küstenwache hat gestern Lebensmittelpakete abgeworfen neben die Boote. Die Menschen mussten ins Wasser springen, um an das Essen zu kommen. Instant-Nudeln wurden auf den Flüchtlingskahn nahe Koh Lip gebracht, aber wer soll sie womit kochen? Rupert Colville vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit einem dringenden Appell an die beteiligten Regierungen. Die Regierungen Südostasiens müssen auf diese Krise reagieren. Es geht dabei darum, dass die Flüchtlinge unabhängig von ihrem Status und der Frage, wie sie an den Grenzen ankommen, Hilfe benötigen. Man darf diese verletzlichen Menschen nicht auch noch kriminalisieren und sie einsperren. Für den 29. Mai hat nun Thailand zu einer Regionalkonferenz geladen, um das Flüchtlingsproblem zu diskutieren. Die Anrainerstaaten der Andamansee werden erscheinen, auch Vertreter Australiens und der USA. Nur Myanmars Regierung, die mit ihrer Unterdrückung der muslimischen Rohingya-Minderheit die Ursache des Flüchtlingsproblems liefert, will fernbleiben. Das Problem liege in Thailand. Von dort kämen die Menschenschmuggler, die die Rohingyas mit falschen Versprechungen auf die Boote locken würden, heißt es aus der Hauptstadt Naypyidaw. Myanmar habe kein Interesse, das Flüchtlingsproblem zu internationalisieren.
Tausende Bootsflüchtlinge treiben ohne Hilfe auf dem Meer vor in Südostasien, Udo Schmidt berichtete. 19.52 Uhr ist es. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein Gülle-Anhänger löst sich von einem Traktor und bleibt ungemerkt auf der Straße stehen und das ausgerechnet auf den Gleisen der Regionalbahn. Das ist heute im westfälischen Ibbenbüren passiert und hat zu einem schweren Unglück geführt. Ein Regionalzug ist in den Gülletransporter gerast. 2 Menschen, darunter der Lokführer, sind durch die Wucht des Aufpralls gestorben.
Es war wohl nicht zuletzt ein tragischer Zufall, der zu dem Zugunglück am Mittag im münsterländischen Ibbenbüren geführt hat. 2 Menschen starben, 6 wurden schwer verletzt. 35 weitere Fahrgäste stehen unter Schock nach dem schrecklichen Erlebnis. Oberstaatsanwältin Barbara Vogelsang aus Münster zum bisherigen Ermittlungsstand.
Ein Traktor mit einem Anhänger und mit einem Güllefass darauf ist über den Bahnübergang gefahren, hat aber dann den Anhänger verloren. Der Anhänger stand weiter auf den Schienen, als der Zug sich näherte, der nicht mehr bremsen konnte. So kam es zu dem Unfall.
Der Lokführerstand wurde bei dem Aufprall komplett eingedrückt, ein Teil einer Waggonwand eingerissen. Einer der Toten ist der Lokführer, das zweite Todesopfer ist ein Fahrgast, eine Frau. Fast 200 Einsatzkräfte aus Ibbenbüren und umliegenden Gemeinden waren schon kurz nach dem Unglück vor Ort, um die Betroffenen zu versorgen. Die 35 Personen, die keine körperlichen Verletzungen erlitten haben, wurden in ein Gemeindezentrum in der Nähe der Unglücksstelle gebracht. Mehrere Notfallseelsorger betreuten sie dort, sagt der leitende Notarzt des Kreises Steinfurt, Ludger Reker.
Das Wichtigste ist, dass sofort jemand ein offenes Ohr hat für Sie, dass die Personen, die Betroffenen aussprechen können, was sie gerade erlebt haben, dass sie ihrer Seele Luft machen können und dass sie sofort auch drüber reden können. Da werden auch Kontakte nach Hause gestellt, dass dann schnell jemand angerufen wird und dass die ersten Sorgen und Nöte der Betroffenen sofort ein offenes Ohr finden.
Inzwischen wurden alle Betroffenen von ihren Angehörigen abgeholt. Die Staatsanwaltschaft in Münster hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Noch einmal Oberstaatsanwältin Barbara Vogelsang.
Also wir haben den Traktor und auch den Anhänger sichergestellt. Die werden begutachtet. Insbesondere wird das Gutachten natürlich auch ein Augenmerk legen auf die Kupplung zwischen Traktor und Anhänger, um festzustellen, was war der Grund dafür, dass halt hier diese Abkopplung stattgefunden hat.
Die Bahnstrecke Osnabrück-Rheine war am Abend noch immer gesperrt.
Zugunglück im westfälischen Ibbenbüren, Oliver Stolk berichtete. Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages und damit zum vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. An den letzten beiden Spieltagen finden ja alle Partien zeitgleich statt. Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Wer konnte denn heute noch Punkte einfahren und wer muss im Tabellenkeller noch zittern?
Ja, am oberen Tabellenende hat sich Borussia Mönchengladbach mit einem 2:0-Sieg bei Werder Bremen direkt für die Champions League qualifiziert. Ja, und bei der direkten Qualifikation, da war die Freude bei Gladbachs Offensivspieler Patrick Herrmann natürlich sehr groß.
Also heute ein Traum war für uns als Mannschaft, für den ganzen Verein. Wir wussten auch, dass es in Bremen schwierig wird, wie man in der ersten Halbzeit auch gesehen hat, aber ja, wir hatten immer wieder die Lücke gesucht und auch gefunden und ja, so machen wir die Tore auch heute.
Gladbach ist 2 Punkte hinter Wolfsburg Dritter der Tabelle. Bremen steht punktgleich mit dem 7. Borussia Dortmund auf Platz 8. Dortmund unterlag heute in Wolfsburg mit 1:2 und verpatzte damit die Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in 2 Wochen. Wolfsburg war bereits in der ersten Minute durch Caligiuri in Führung gegangen. Die Dortmunder um Mittelfeldspieler Kevin Kampel konnten lediglich den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen.
Die Wolfsburger hatten die ersten 10 Minuten für sich, aber nach unserem Tor sind wir, glaube ich, viel besser ins Spiel gekommen. Und dann haben wir uns halt in der Halbzeit gedacht, dass wir noch enorm bei Standards aufpassen müssen. Und dann kriegst du halt so ein doofes Tor nach der Pause bei einer Ecke. Das ist extrem bitter und man hat auch gesehen, dass das uns ein bisschen aus dem Spiel gebracht hat. Und deswegen haben wir heute das Spiel dann auch verloren.
Naldo hatte für Wolfsburg getroffen. Einen Sieg konnte auch der Tabellenvierte Leverkusen einfahren. Bayer setzte sich mit 2:0 gegen Hoffenheim durch. Im Mittelfeld der Liga unterlag der erste FC Köln in Mainz mit 0:2. Richtig spannend bleibt es am Tabellenende. Wer absteigt und wer die Klasse hält, das entscheidet sich erst am kommenden Samstag, dem letzten Spieltag. Denn die unteren 5 Mannschaften trennen gerade einmal 3 Punkte. Da ist also noch alles drin. Freiburg besiegte heute Bayern München mit 2:1. Hannover fuhr einen 2:1 Auswärtssieg in Augsburg ein. Paderborn unterlag mit 0:1 auf Schalke. Kurz vor Schluss traf der Schalker Huntelaar in der 88. Und der Hamburger SV verlor mit 1:2 in Stuttgart. Und das, nachdem die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia mit 1:0 geführt hatte.
Enttäuschung ist natürlich riesengroß bei uns, dass wir das Spiel heute aus der Hand gegeben haben. Vor allem, wenn man den Spieltag sieht, wie er gelaufen ist. Wir müssen es relativ schnell aufarbeiten und müssen gucken, dass wir dann erstmal unser Spiel gegen Schalke gewinnen und dann abwarten, was auf den anderen Plätzen passiert.
Am letzten Spieltag kommt es damit zu 2 direkten Abstiegsduellen. Schlusslicht Paderborn empfängt den 16. den VfB Stuttgart. Hannover, aktuell auf Platz 15, trifft auf den 14. auf den SC Freiburg.
Alles in trockenen Tüchern ist ja dagegen in der 3. Liga. Die direkten Aufsteiger stehen seit heute fest. Wer durfte denn jubeln?
Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg, die beiden Traditionsvereine, sind ab dem Sommer wieder in der 2. Liga dabei. Duisburg bezwang am vorletzten Spieltag Konkurrent Holstein Kiel mit 3:1. Spitzenreiter Bielefeld und Schlusslicht Regensburg trennten sich unentschieden 2:2. Bielefeld machte kurz vor Schluss noch den Ausgleich und damit stehen Bielefeld und Duisburg punktgleich mit 71 Punkten an der Tabellenspitze. Aber auch Kiel kann als 3. noch hoffen, denn Platz 3 ist sicher und damit können die Kieler noch den Aufstieg schaffen in der Relegation gegen den 3. der 2. Liga. Aus der 3. Liga abgestiegen ist dagegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Borussen verloren zu Hause mit 2:3 gegen Dynamo Dresden. Außerdem unterlag der Tabellen-7. Preußen Münster in Unterhaching mit 0:1. Im Mittelfeld besiegte Fortuna Köln Wien Wiesbaden mit 2:1. Und am Tabellenende unterlag der 17. Hansa Rostock Energie Cottbus mit 0:1. Und die 2. Mannschaft des VfB Stuttgart und Osnabrück trennten sich außerdem torlos 0:0.
Soweit vom Sport. Danke, Sarah Schwedmann. Und damit endet auch das Echo des Tages für heute. Noch einen schönen Samstagabend und ein entspanntes Restwochenende wünscht Ihnen Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.